Die Strompreise sind ja am Markt deswegen auch teilweise ein bisschen ins Negative getrieben, weil halt die Penetration der volatilen erneuerbaren Erzeuger, allen voran Photovoltaik, zu einem bestimmten Zeitpunkt am Tag einfach schon wirklich ein ansehnliches Ausmaß annimmt.
Hallo, hier ist Christian Cimitesch und ihr hört Öko. Logisch, den Podcast von Ökolution. Wir reden hier über das Klima, über die Klimawende, über konkrete Projekte und grundsätzliche Zugänge und das immer mit dem Ziel Wachstum, Standort, Klima zusammengedacht. Themen gibt's viele und viele haben uns ja hier schon beschäftigt. Immer wieder die Zukunft unserer Energieversorgung. Inzwischen hat Österreich ja ein neues Stromgesetz, ein neues Betriebssystem für unser Stromnetz, ein Betriebssystem, das vor allem auf Flexibilität setzt. Damit gibt es endlich Planungssicherheit und der Ausbau von Photovoltaik und Batterien rückt jetzt wohl wieder in den Mittelpunkt. Bevor wir gleich darüber reden, eine kurze Werbeeinschaltung in eigener Sache. Informationen zur Klimawende gibt es ja viele. Übersichtlich gesammelt gibt es die jetzt auch auf unserer Homepage. Wir haben dort für euch Studien, Artikel, Interviews, Podcasts, die erklären, wie man die Klimawende schaffen kann. Also schaut mal vorbei auf www.ökolution.at/klimafakten. Jetzt aber zum heutigen Thema, die Zukunft unserer Stromversorgung. Mein Gesprächspartner heute ist Stefan Lindner. Er ist Chief Growth Officer bei CCE, einem Unternehmen, das Energieprojekte mit Photovoltaik und Batterien entwickelt und das Ganze weltweit. Danke, dass Sie heute hier bei uns sind, Herr Lindner.
Gerne.
Und vielleicht wollen Sie sich gleich unseren Hörerinnen und Hörern einfach mal selbst vorstellen. Wer sind Sie? Was machen Sie?
Danke für die Einladung. Ich bin Stefan Lindner. Bin seit mittlerweile bald 12 Jahren bei der CCE beschäftigt und heute oder eigentlich ab dem Jahr jetzt in der Rolle des Chief Growth Officers mit dem primären Ziel, das Unternehmen zukünftig oder auf die Zukunft auszurichten und auch dazu die Strukturen und Prozesse der Firma mitzuentwickeln, dass sie diese Aufgaben bewältigen kann. Persönlich habe ich, komme aus Oberösterreich, habe HTL gemacht, Maschinenbau, bin dann fürs Studium von Luft- und Raumfahrttechnik nach München rausgegangen und dann eben nach dem Studium wieder direkt zurück nach Österreich.
Was ist so Ihr Antrieb, warum Sie im Bereich erneuerbare Energien tätig sind?
Ja, ich habe mir eigentlich dann nach dem Studium oder während dem Studium schon gedacht, so, ich will mich eigentlich eher so um irdische Probleme kümmern und Herausforderungen. Und da war das Thema Energie als wesentlicher Bestandteil dessen, was uns Menschen antreibt, eigentlich dann gesetzt. Und das Thema erneuerbare Energien eben deswegen, weil ich glaube, dass es für allen voran Europa, aber grundsätzlich für die Welt, die Lösung für das fundamentale Thema Energie ist, um das nachhaltig, fair und auch sauber zu machen.
Jetzt muss ich natürlich den Raumfahrttechniker fragen, wann wir das Energieproblem auf der Welt lösen wollen. Wie schaut es aus mit Solarenergie aus dem Weltraum? Wieso machen wir nicht das einfach?
Gute Frage. Ich persönlich habe es nicht untersucht. Ich glaube, es ist einfach zu teuer. Ja, am Ende des Tages die Strukturen in den Weltraum zu schießen, dann dort oder zu fliegen, dann dort das alles aufzubauen, die Energie wieder runterzukriegen, wird sie mit dem von ein paar Cent irdisch produzierter Photovoltaik-Kilowattstand nicht ausgehen, ja, meines Erachtens. Gibt es auch unterschiedliche Studien dazu aus USA, zumindest die ich kenne, die sagen circa 1 Euro für die Kilowattstand, was das möglicherweise kosten könnte, wenn man es weiter fortführen würde.
Also auf heutiger Basis, an die Stromrechnung denken, das sind dann 100 Cent pro Kilowattstunde.
Das sind dann 100 Cent pro Kilowattstunde, genau.
Weit mehr, als man bei ohnehin hohen Energiepreisen zahlt.
Das muss man sich dann schon gut überlegen, ob man das jetzt wirklich weiterverfolgen möchte.
Okay, also technisch offenbar schon möglich, aber ökonomisch eher nicht realistisch.
Technisch glaube ich, es ist auf jeden Fall möglich. Die Frage ist halt einfach, wie viel Aufwand, wie wir als Menschheit wirklich da reinstecken und was ist der Nutzen dann aus diesen Anlagen, die dann im Weltall Strom produzieren und dann mit Mikrowellen oder wie auch immer das auf die Erde aber transportieren. Also zumindest der zivile Einsatzzweck wird sich, glaube ich, so nicht rentieren.
Okay, dann kommen wir zu den irdischen Themen. Die Energiewende ist ja klarerweise und Gott sei Dank in aller Munde. Energiewende heißt Elektrifizierung, heißt Strom statt fossilen Gas und Öl. Ganz generell gesagt, wie ist Ihr Blick auf die Energiewende?
Das ist eine wirklich gute Frage, auch weil ich mir vor ein paar Wochen ist mir was aufgefallen, ich habe es leider vergessen, was es war, weil man eigentlich so interessant, dass dieses Thema jetzt gerade wieder aufpoppt oder das jetzt auf mich zukommt, weil das vor allem vor 12 Jahren schon denkt. Mein Blick auf das Thema Energiewende ist folgendermaßen, ich bin 100% davon überzeugt, dass Saubermachen unserer Strom, Klammer Energieversorgung, dazu beiträgt, dass wir als Gesellschaft, ob das jetzt Österreich, Europa oder halt global gesehen ist, langfristig einfach alle unsere Probleme damit lösen können. Ja, auch wenn es momentan vielleicht ein bisschen schon zwickt und zwackt im System, weil wir schon eine gute Menge erreicht haben teilweise, also global gesehen. Ich glaube, dass im Endeffekt die Demokratisierung der Energie und in dem Fall jetzt Stromversorgung allen voran einmal dazu beiträgt, dass man die Spalte zwischen Arm und Reich langfristig einen Ticken enger machen und nicht weiter auseinandertreiben. Und deswegen glaube ich, dass Photovoltaik als eine Technologie, die im sehr Kleinen umgesetzt werden kann, aber auch im sehr Großen, also große Kraftwerksprojekte, aber auch kleine Einfamilienhausanlagen oder Balkonanlagen, gepaart mit auch wieder kleine und große Speichermöglichkeiten, einfach jedem die Möglichkeit gibt, da mitzuwirken und zu partizipieren. Und deswegen bin ich schon überzeugt davon, dass das ein wesentlicher Teil der Zukunft ist, um die Menschen ja weniger abhängig zu machen von Energien, die mal irgendwo herkommen oder die man teilweise nicht einmal nur kontrollieren können. Ja.
Energie haben wir grundsätzlich genug?
Energie an und für sich haben wir grundsätzlich genug, bin ich sehr davon überzeugt, ja.
Okay, Sie haben gesagt...
Der Energieeintrag der Sonne auf die Erde jeden Tag, egal ob es bewölkt ist oder nicht, ist so dermaßen groß, also es ist unermesslich groß, dass man sich denkt, also wenn man sich das vor Augen führt, da gibt es eine Studie vom DLR, also Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt aus Anfang 2000er Jahre, die aufzeigen, wie viel Fläche man zumindest damals, jetzt vor 15 Jahren oder so, benötigen würde, um in der Sahara den gesamten globalen Energiebedarf abzudecken. Und wenn man sich das Satellitenfoto anschaut, also diese ist Animation, aber die haben sich das ausgerechnet, ich habe es ja schon mal grob nachgerechnet und es macht Sinn, dann ist diese Fläche in der Sahara, die dafür benötigt werden würde, ist natürlich ein bisschen ein fiktives Beispiel, aber trotzdem ist überschaubar groß. Ja, also das ist ein ganz kleiner Punkt aus dem Weltall gesehen, nur in der Sahara, ja, für globale Bedarfe.
Und das würde die ganze Welt mit Energie versorgen können.
Genau, also da braucht es so ein bisschen, ich kann nicht immer die Sonne gleich oder den Strom gleich verbrauchen, ja, weil düngen kann ich mit Strom nicht und so weiter, aber grundsätzlich nur, um die Größenordnungen zu veranschaulichen, ist ein wirklich kleiner Teil Sahara-Oberfläche genug, um die ganze Welt mit Energie zu versorgen.
Ja. Jetzt ist es aber wahrscheinlich nicht gescheit. Wir haben, also es gibt genug Energie, wir können die auch nutzen. Es ist aber wahrscheinlich nicht gescheit, sie jetzt einfach quasi ganz zentral in einem Flecken in der Sahara zu produzieren und dann auf der ganzen Welt zu verteilen. Und Sie haben ja schon gesagt, Photovoltaik ist für Sie auch demokratischer und fairer. Und das finde ich spannend, wenn man das noch ein bisschen ergründen, was Sie damit meinen.
Na, ich meine, dass im Prinzip, sagen wir, aus der Vergangenheit kommend, war ja und ist ja Energie immer ein Mittel zum Zweck gewesen, um Kontrolle auszuüben. Behaupte jetzt einmal so, ich habe mir jetzt nicht in die ganze Geschichte eingelesen, aber Energie kontrolliert auf eine gewisse Art und Weise, weil Menschen Energie brauchen und das geht ja beim Essen schon los. Ja? Das ist auch eine Form von Energie. Und Photovoltaik ist jetzt so eigentlich die Schlüsseltechnologie dafür, dass man sagt, ja, wie ich es vorher schon angeschnitten habe, dass jeder einen kleinen oder größeren Beitrag dazu leisten kann, sauberen Strom ins System zu kriegen. Ja, das meine ich mit Demokratisierung, ist jetzt vielleicht nicht das optimale Wort, aber einfach, dass jeder da in dem einen oder anderen Ausmaß teilhaben kann.
Ja. Also nicht nur als Verbraucherin, Verbraucher, sondern eben auch als Produzentin oder Produzent.
Auch als Produzentin, genau. Also vor allem als Produzent oder Produzentin, im Kleinen wie im Großen, aber dann am Ende des Tages auch der Verbraucher, weil über die, sagen wir jetzt, den peu à peu doch Anpassung unserer Stromversorgungssysteme auf mehr Flexibilität im System, auf den unterschiedlichen Netzebenen, gibt es im Wesentlichen auch für jene, die unter Anführungszeichen nur verbrauchen und nicht selber produzieren können, weil sie vielleicht in einer Stadtwohnung wohnen, ja, auch die Möglichkeiten, Flexibilitätsdienstleistungen, wenn man es so will, zur Flexibilisierung des Systems beizutragen. Wie es teilweise in Deutschland schon passiert, sobald ich es richtig am Schirm habe, wo man sagt, naja, ich könnte mir jetzt einen Batteriespeicher in meine Wohnung da, ohne dass ich eine Photovoltaikanlage habe, und mir günstig am Spotmarkt den Strom einkaufen, kriege ich vielleicht sogar Geld dafür bei Negativpreise. Und ihn dann wieder entladen, weil ich ihn selber verbrauche, ja, zum Beispiel, wenn der Strom wieder teurer ist aus dem Netz. Da brauche ich keine Photovoltaikanlage, aber die Strompreise sind ja am Markt deswegen auch teilweise bis ins Negative getrieben, weil halt die Penetration der volatilen erneuerbaren Erzeuger, allen voran Photovoltaik, zu einem bestimmten Zeitpunkt am Tag einfach schon wirklich ein ansehnliches Ausmaß annimmt.
Also ansehnliches Ausmaß im Sinn von, es geht weit über unseren Bedarf hinaus.
Korrekt. Genau.
Dafür gibt es natürlich andere Zeiten, wo der Bedarf größer ist als die Erzeugung durch Sonnenstrom.
Und schwierig ist natürlich, das verstehe ich auch, das ist das, was uns momentan jetzt aus einer systemischen Perspektive natürlich vor gewisse Herausforderungen stellt. Schwierig ist eben diese räumliche Verteilung oft, ne? Weil in der Vergangenheit haben wir verhältnismäßig große zentrale Kraftwerkseinheiten gehabt, die top-down sehr hierarchisch, die dann über das Stromnetz die Energie verteilt worden ist, oder der Strom in dem Fall. Und momentan ist es so, dass wir viel mehr kleinere Einheiten haben, die überall, ich sage jetzt einmal, verstreut in der Landschaft sind, auf Dächern, auf Grundflächen etc. Und dann muss diese Energie zuerst mal nach oben möglicherweise und dann wieder woanders nach unten transportiert werden. Ja? Was für das System einfach einen Umbau bedeutet oder eine Anpassung bedeutet, die mehr oder weniger aufwendig ist und die auf jeden Fall Zeit braucht, ja, und politisch auch oder ja, politisch einmal angesteuert werden muss und dann auch umgesetzt werden sollte.
Daraus ergeben sich so viele Fragen und Themen, dass ich gerade gar nicht weiß, wo ich anfangen soll. Aber vielleicht eins noch zum Thema Dezentralität. Heißt Dezentralität auch mehr Sicherheit, mehr Versorgungssicherheit, sowohl im globalen Kontext, also im Sinn der Abhängigkeit der Länder von anderen Ländern, als auch für jeden Einzelnen. Ich denke da jetzt an das ja auch inzwischen immer präsente Thema Blackout. Hilft uns da die Dezentralität oder macht es gerade die schwieriger?
Also meiner persönlichen Meinung auf jeden Fall. Ob das jetzt Österreich ist oder irgendein anderes Land, ist eigentlich egal. Aber am Beispiel jetzt meiner Eltern, ja, die haben eine nennenswerte Photovoltaikanlage am Dach, einen Batteriespeicher im Keller oder im Haus. Und das haben sie jetzt seit, sagen wir, 8 Jahren. Und dort sehe ich, die sind von Haus aus einfach ein bisschen entspannter, weil sie sich denken, naja, wenn ein Stromausfall kommt, ein paar Tage überhaupt kein Problem. Na? So. Also,
das heißt, die können auch ohne öffentliches Stromnetz dann problemlos einen Herd, Waschmaschinen noch betreiben.
Im aller Worst Case, wenn 4 Wochen die Sonne scheint und so weiter, wird es natürlich auch schwierig. Aber so, man kann nicht immer gleich vom aller Worst Case ausgehen, aber so rein psychologisch zumindest zu wissen, im Fall der Fälle habe ich sehr, 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 sehr wahrscheinlich auch nur Reserven in meinem eigenen Speicher drinnen, ist wirkt schon mal irgendwie beruhigend, ja? Auf die zumindest. Und in Zeiten, wo die globale geopolitische Dynamik ein bisschen zunimmt, ist das dann wieder ein beruhigender Faktor. Und wenn man sich vorstellt, weil wie gesagt, das ist meine persönliche Ansicht, ich habe das jetzt nie selber wissenschaftlich untersucht, ja? wenn man sich anschaut oder wenn man sich überlegt, solche oder ähnliche Systeme würden einfach so mal zumindest am Land oder überall auch in den Städten, wo es geht, ein Großteil der Einfamilienheimbesitzer auch betreiben, ja, oder besitzen betreiben, dann glaube ich, dass das einer Gesamtbevölkerung ein bisschen den Druck rausnimmt, was jetzt von außen geopolitisch auf eine Gesellschaft einwirkt oder weil es momentan einfach für Unsicherheiten gibt. Ja. Und so kann man peu à peu einen Teil dazu beitragen, sie ein bisschen resilienter zum Aufstellen. So wie früher, wenn ich mich an meine Oma erinnere, die hat einen kleinen Garten zu Hause gehabt hat und ihre eigenen Paprika, Tomaten etc. angebaut hat. Und sie hat sich gedacht, naja, die hat gar nicht drüber nachgedacht, dass sie mal was nicht kaufen kann, weil es eh fast nie einkaufen gegangen ist, so ungefähr. Ne? Aber es hat für mich eine gewisse Parallele. Also ich hoffe, ich habe die Frage habe ich es beantwortet.
Ja, total. Und ich glaube, durchaus eine Frage, die präsent ist. Wenn ich denke, in letzter Zeit haben wir gehabt in Spanien und Portugal das wahrscheinlich im System verursachte Blackout und vor kurzem in Berlin diesen Anschlag auf die Stromversorgung und auch da 10.000 Haushalte ohne Strom. Mhm. Also da glaube ich, ist das Thema, okay, jetzt weiß man inzwischen, glaube ich, ganz gut, welche Blackout-Notfall-Packages man haben sollte. Aber abgesehen davon, es ist auch noch eine Chance, wenn man irgendwie eine unabhängige Stromversorgung hat und damit die paar Tage, länger als ein paar Tage, soll es ja an sich nicht dauern, ein Stromsystem wiederherzustellen, im schlimmsten Fall. Aber die paar Tage vielleicht eingeschränkt, aber doch noch Möglichkeiten zu haben.
Genau, also wie lange das dauert oder nicht, da bin ich auch nicht der Experte, da gibt es Leute, die kennen sich viel besser aus von der APG und anderen Übertragungsnetzbetreibern. Aber ich glaube, man muss das Thema, wie wir gerade gesagt haben, das ist ein Teil zu einer resilienzsteigernden Lösung, ja, für das Gesamtsystem unserer Gesellschaft. Und wichtig ist, dass man schon versteht, die Räume, Land und Stadt haben stark unterschiedliche Charakteristika in dem Sinn und auch die unterschiedlichen Netzebenen, ja, so wie man es jetzt seit der Beginn der Elektrifizierung mit der industriellen Revolution angefangen haben zum Bauen. Und da gibt es nicht eine Pauschallösung für alles. Ja, dem müssen wir uns auf jeden Fall bewusst sein. Und das ist halt auch das Abwägen der Industrieinteressen, der privaten Interessen, die alle wichtig sind am Ende des Tages. Und wo es nicht die eine pauschale Lösung gibt, das ist, muss man, glaube ich, immer wieder betonen. Aber eine Photovoltaikanlage daheim, ein Batteriespeicher daheim, ob der jetzt im Auto ist oder stationär, wie auch immer, ist sicher ein Teil der Lösung der Zukunft. Und dafür müssen wir halt auch ein System, also ein Gesamtversorgungssystem auf die Beine stellen, das dem gerecht wird, aber auch den Interessen, sagen wir jetzt, von denen, die uns alle, die Arbeitgeber liefern, auch gerecht wird. Ne? Es geht auch nicht ohne das, also der Industrie und Gewerbe.
Jetzt haben wir schon, also Sie haben schon gesagt, die Sonne scheint nicht ständig. Sie scheint tendenziell klarerweise im Sommer stärker als im Winter. Aber selbst im Sommer scheint sie nicht in der Nacht. Also wir haben das große Thema, wie bringen wir Solarenergie in die Tageszeiten, wo wir sie wirklich brauchen und sind damit natürlich beim Thema Batterien. Wie sehen Sie da die Chancen in beiden Bereichen, also sowohl in der kurzfristigen Speicherung, also in der langfristigen saisonalen Speicherung, welche Möglichkeiten haben wir da?
Muss ich nur kurz ein bisschen weiter ausholen. Ich glaube, der Mensch oder unsere Gesellschaften, wie sie heute funktionieren, haben sich daran gewohnt, über die letzten, sagen wir, 100 Jahre oder wahrscheinlich sogar ein bisschen weniger, dass einfach Strom 24/7, 365 dann zur Verfügung steht, wenn ich den brauche. Mhm. Punkt. Ja. Es ist nicht einmal annähernd darüber nachgedacht worden, oder es ist zumindest, muss ich mich korrigieren, nicht wirklich parat in den Köpfen als Option. Naja, wenn es gerade keinen gibt, dann verbrauche ich halt weniger. Oder wenn es weniger gibt, verbrauche ich weniger. Ja? Dieser Gedanke, und da beziehe ich jetzt dann wieder auf die Frage zurückzukommen, dieser Gedanke wäre ein wesentlicher Teil der Lösung, also auf der Verbraucherseite auch mal nachzudenken, brauche ich das jetzt wirklich? Ja? Und vor allem im Winter. Ja, wo er weniger Sonne scheint. Ja, ob ich das jetzt mit Windradeln kompensieren kann oder sonst was, sei mal dahingestellt. Aber die Dynamik ist, die generelle saisonale Dynamik ist die, im Sommer natürlich mehr Solarstrom als wie im Winter. Und speichern einmal zumindest über die Tag-Nacht-Grenze, ja, ist ja das eine. Das können wir mit Batteriespeichern, wie es heute gibt, sehr gut bewältigen. Dafür sind die auch, sagen wir, gemacht.
Also da ist die Technologie, ja, genau, ausgereift.
Genau, auf
also
jeden Fall.
Innovationen wird es weiterhin geben, ja, aber genau, sie ist schon, genau, ausgereift und auch finanzierbar inzwischen,
und weil
oder?
Sie halt, genau, und auch finanzierbar inzwischen. Erstens, weil auf der einen Seite die Preise gesunken sind, aber auch deswegen, weil momentan, oder sagen wir in den letzten 10 Jahren, die Volatilität am Strommarkt dahingehend entwickelt hat, dass auch mehr Zyklen tendenziell auf so einen Batteriespeicher gefahren werden können, wenn der am Markt oder marktgesteuert betrieben wird. Ja? Weil je mehr Zyklen, ergo B- und Entladevorgänge, so ein Batteriespeicher erfährt über eine vergleichbare Periode, umso wirtschaftlicher ist er. Mhm. Ja? Und der Batteriespeicher ist halt per se chemisch oder physikalisch eine Technologie, die sehr viel Zyklen grundsätzlich machen kann oder anders formuliert, die in verhältnismäßig kurzer Zeit oftmals be- und entladen werden kann, ja, was bei anderen Technologien gar nicht so leicht geht. Also die Leistungsgradienten sind sehr hoch. Ja. Deswegen ist die Batterie als Technologie, ob das jetzt Lithium, Nickel, was auch immer für Chemie ist, ja, aber mal grundsätzlich ist die Batterietechnologie dafür gemacht, viele Zyklen in kurzer Zeit zu fahren. Ja, und wenn unser kürzester Zyklus so ein Tag-Nacht-Zyklus ist, ja, dann ist es überhaupt kein Problem, wenn man sich anschaut, ein Elektroauto, das sind die gleichen Chemien oder Technologien, das kann in 2 Stunden laufen, ja, oder in 3. Ja. So. Also auf der einen Seite die Batterie, wie Sie gesagt haben, ausgreift, wird sie noch weiterentwickeln. Und auf der anderen Seite dann, also um Batterie um Tag-Nacht, allen voran Tag-Nacht-Unterschiede zu überwinden, vielleicht mal einige wenige Tage, aber dann wird es von der Wirtschaftlichkeit her schon wieder schwieriger, ja. Wenn die Kosten sich nicht nur weiter senken, aber es ist dann schon, ja, ist eine Herausforderung, glaube ich, in die Richtung. Und dann noch das Saisonale als anderes Extrem, das es bei uns zu flexibilisieren gilt, wo Batterien, ich sage jetzt einmal, für einen Zyklus im Jahr einfach viel zu teuer sind. Mhm. Ja, und wo eben die Verbraucherseite sich überlegen muss, was verbrauchen wir wirklich im Winter? Ja, und die Erzeugerseite, also die Produzenten, momentan noch nicht den heiligen Gral in der Hand haben, um jetzt vom Sommer in den Winter kostengünstigst Strom zum Speichern, ja. Oder kostengünstigst oder halt in dem Niveau oder günstiges, was man gewohnt sind, weil die Strompreise ja eh ständig auch aus einer Industrieperspektive in der Kritik stehen, ja, dass sie zu teuer sind. Welche Technologien jetzt da zum Einsatz kommen, um eben dieses saisonale Gefälle zu überwinden? Ich glaube, da gibt es momentan einen Blumenstrauß an Möglichkeiten und das ist eigentlich eh so ein bisschen der heilige Gral, nach dem die Menschheit gerade sucht oder zumindest die Interesse daran haben, weil das Thema massiv erleichtern würde, wenn man das kostengünstig machen kann. Was auf jeden Fall wichtig ist zum Verstehen, ich glaube, die Verlagerung von Verbrauchen oder das Nichtverbrauchen, speziell im Winter, wo wenig Sonne da ist, über das müssen wir scharf nachdenken. Da tun sich manche leichter, manche schwerer. Und das andere ist auch vielleicht das Verlagern, ne? Also das Umwandeln von Strom in Wärme zu bestimmten Zeitpunkten, wo ich manchmal eine andere Dynamik bewirken kann, die mir vielleicht dann auch begünstigend auf diese Situation einwirkt.
Ich habe eine kurze Nachfrage noch zur quasi täglichen Speicherung. Die Batterien, wir haben jetzt zumindest in meinem Verständnis, haben wir jetzt eher von so Privathaushalten gesprochen. Sind die Batterien stark genug, um das jetzt auch für Betriebe schon zu schaffen? Weil ein Betrieb hat ja dasselbe Problem. Der hat vielleicht sogar eine Nachtschicht oder zumindest eine Nachmittagsschicht von irgendwie 2 bis 8. Da ist die Sonne dann vielleicht auch schon weg oder nicht mehr so stark. Die Leistung können Batterien auch schon bringen inzwischen.
Ja. Wie Sie gesagt haben, in unserer Gesellschaft über alle Netzebenen hinweg haben alle dieselben Herausforderungen, kleiner und größer, die privaten bis zur Industrie. Und Batterien, um die Frage kurz und bündig zu beantworten, ja, die können das. Die können, ich sage jetzt einmal, alles. Ja, die Frage ist immer nur, wie lange sollen sie es können, weil irgendwann ist die Batterie leer. Ja, das ist halt die Herausforderung.
Und dann noch zur saisonalen Speicherung. Da meinen Sie, da ist noch was zu tun und ich glaube, das ist jetzt auch aus Sicht der Klimawende natürlich ganz entscheidend, weil im Winter haben wir halt einen sehr hohen Anteil, klarerweise von Atomkraft in den Ländern, die Atomkraft haben, was die CO2-Emissionen betrifft, ja eh nicht tragisch ist, aber vor allem auch gerade auch in Österreich einen hohen Anteil an Gas. Und wenn wir den Gasanteil an der Stromversorgung wegkriegen wollen, dann ist natürlich der Winter im Moment noch die größere Herausforderung. Mhm. Ja. Sie meinen jetzt, wir könnten auch den Verbrauch vielleicht ein bisschen besser steuern. Da stellt sich als erstes für mich mal die Frage, gerade an einem Tag wie heute, wo wir aufnehmen, hat es deutliche Minusgrade. Im Winter will ich halt heizen. Und Klimawende, Energiewende heißt halt auch im Bereich der Raumwärme. Wir stellen um auf Wärmepumpe, also letztlich wieder also brauchen wieder Strom statt Gas oder Öl. Das heißt, im Winter ist ja von dem her einfach der Bedarf schon größer und den kann ich jetzt schwer verlagern. Ich kann ja schwer im Sommer auf Vorrat heizen.
Wahrscheinlich nicht, ja. ja, es ist eine Herausforderung. Die Pauschallösung habe ich jetzt auch nicht. Aber okay. Ich wollte nur vorhin, habe ich gemeint, wollte dazu anregen, darüber nachzudenken, über die Verbraucherseite, einfach generell.
Wo können Verbraucherinnen und Verbraucher was machen? Wenn jetzt beim Heizen nicht, aber welche also anderen
private,
Bereiche
gibt's? Die Verlagerung bestimmter Haushaltsaufwände in die Sonnenstunden. Ja. Also von angefangen vom Staubsaugen, es ist alles im sehr, sehr Kleinen, ja, aber ich glaube daran, dass auch ein kleiner Tropfen den Stein stetig hüllt. Und als anderes Beispiel bei der Elektromobilität. Ja, also die Elektromobilität oder ein Elektroauto zieht sehr viel Ladeleistung. Und wenn ich ein bisschen die Flexibilität habe, weil mein Auto im Durchschnitt 23 Stunden am Tag steht oder im Jahresdurchschnitt, dann hat man vielleicht ein bisschen einen Einfluss drauf, dass ich es jetzt nicht unbedingt immer genau dann laden muss, wenn ich von der Arbeit heimkomme, sondern vielleicht einmal am Wochenende, am Nachmittag. Ja, als Beispiel jetzt. Ja. Geht auch nicht für jeden, aber das macht einen großen Unterschied für das Gesamtsystem. Aber zurück zum Thema Heizen, ist natürlich klar. Also im Winter, wir brauchen eine Heizung und es gibt bestimmte Möglichkeiten, vor allem hat halt einfach Erdgas, ja, so wie wir es kennen, oder Gas, ja, ein paar physikalische Eigenschaften, die es halt für den Einsatz auch in Städten, wo die Dichte ja sehr groß ist und der Raum eine Mangelware ist, halt, um Wärmepumpen nachzurüsten, das ist auch nicht immer so trivial, also im Einfamilienhaushalt oder im einzelnen Haushalt, es ist eine massive Herausforderung, also das ist mir schon klar, ja, da muss man dann schauen, wo geht das so, beziehungsweise wo, und das nehme ich jetzt in Wien auch immer öfters war oder in Oberösterreich, wo man dann halt wieder verstärkt, oder wieder, aber weiterhin verstärkt auf Nahwärmekonzepte setzt, wo man dann zumindest eine zentralere, also eine große Wärmepumpe für mehrere Haushalte einsetzt. Und da gibt es mittlerweile schon einige Beispiele, aber das dauert halt also ein bisschen, bis man es aufplant, ne? Weil dann auch die ganzen Wärmeleitungen im urbanen Raum verlegt werden wollen müssen. Ist auch ein Aufwand. Aber auf der Verbraucherseite, also Wärme ist sicher ein ganz heißes Eisen oder einfach ein wichtiges Thema, mit dem wir uns speziell in Österreich auch beschäftigen müssen.
Wenn wir jetzt wollen, dass Verbraucher, egal jetzt ob Privathaushalte oder Unternehmen, sich mehr daran orientieren, wann ausreichend Strom vorhanden ist, dann ist das einerseits natürlich einmal ein sinnvoller Appell. Andererseits denke ich natürlich auch immer, wie wir das bei Ökoluschen halt tun, über marktwirtschaftliche Lösungen nach. Und da liegt dann auf der Hand, dass man auch Anreize braucht, insbesondere preisliche Anreize. Genau. Wir sind ja jetzt auch gewohnt, dass Strom immer dasselbe kostet. Inzwischen ist die Technik weiter. In Österreich inzwischen auch die Regulatorik mit dem neuen Stromsystem, das ich eingangs schon erwähnt habe. Also es gibt jetzt Möglichkeiten, auch unterschiedliche Tarife zu nutzen, je nachdem, wann man Strom verbraucht. Sind es dann sinnvolle Maßnahmen, um Veränderungen in der Verbrauchsverteilung anzustoßen?
Ich glaube grundsätzlich schon, ja. Also wie Sie gesagt haben, grundsätzlich der Appell alleine ist natürlich gut gemeint, aber schwierig, glaube ich, weil die Industrie allen voran, die investieren, bestimmte Gelder in Maschinen, Betriebsmittel etc., die wollen 24 Stunden ausgelastet sein. Ne? Und ich sage, naja, ich habe da jetzt wenig bis vielleicht teilweise gar keinen Spielraum, jetzt die Maschine anders zum Fahren. Ja? Bei neueren Maschinen geht es vielleicht teilweise leichter, mal grundsätzlich, aber trotzdem die Auslastung ist am Ende des Tages, wirkt sich auf die Profitabilität von diesen Firmen aus oder von den Firmen.
Aber man kann Batterien verwenden.
Das ist die eine Seite. Also der pure Appell ist das eine, aber über die Marktsignale, ja, wie Sie es angedeutet haben vorhin oder gesagt haben, glaube ich schon, dass man peu à peu auf der Verbraucherseite ein gewisses Umdenken reinkriegt oder eine Bewusstseinsbildung eigentlich auch, ja, so wie es im Privaten teilweise jetzt eh schon stattgefunden hat die letzten 10 Jahre oder vielleicht sogar schon länger, aber spätestens seit 2022, wo die Gaspreise so gestiegen sind, merke ich zumindest in meinem persönlichen Umfeld, dass mehrere Leute auf Spotmarkt, also Day-Ahead-Preise im eigenen Stromtarif umgestiegen sind, weil sie sich denken, na, da kann ich mir was rausholen eigentlich. Ja. Und das ist eigentlich so ein bisschen die Dynamik oder eine Denke, die, glaubt, die funktioniert, um am Ende des Tages diese Spitzen nach oben und nach unten im Strompreis auch wieder ein bisschen zu nivellieren, aber eben, weil es beanreizt, dass man sich überlegt, na, wann verbrauche ich eigentlich mehr oder weniger? Ja.
Wir haben in diesem Podcast zum Beispiel auch schon mal darüber gesprochen, wie man speziell E-Autos für genau das nutzen kann.
Genau.
Und wie man E-Autos eben auch direkt mit dem Strommarkt, mit dem Spotmarkt verbinden kann. Und heutzutage muss man ja dann eh nicht selber ständig auf die Börsen-Homepage schauen, sondern das macht die App. Oder?
Und das kommt dann noch dazu, genau.
Und die App steuert einfach, wann wird das Elektroauto geladen, nämlich dann, wenn Strom sehr günstig ist. Und es wird durchaus auch entladen und der Strom wieder verkauft, wenn er teuer ist. Also wenn man mit dem Auto nicht fährt, wird es plötzlich ein Instrument, mit dem man sogar Geld verdienen kann. Im ganz Kleinen, man wird davon wahrscheinlich nicht reich, aber es ist ein sinnvoller Anreiz, einmal so zu denken.
Genau. Und die also so der eine oder andere Ladestationsbetreiber, also große Ladestationsbetreiber für Schnelllader, da sieht man es ja im System schon, dass die beanreizen quasi, dass man zwischen sagen wir 14 und 15 Uhr kommt, weil dort ist dann günstiger, da kostet die Kilowattstunde vielleicht nur jetzt, weiß ich nicht, 36 Cent. Aber wenn du zwischen 19 und 20 Uhr kommst, dann kostet es 64 Cent. So, und die schreiben da das hin. Und dann fängt man schon an zum Nachdenken, ne? Fahr jetzt zu der einen Stunde oder zur anderen Stunde. Ja? Und das ist ja genau das, wo es in die richtige Richtung geht, finde ich, ja, auf jeden Fall. Und das andere ist, das war das Thema, was ich eingangs erwähnt habe, was mir vor ein paar Wochen eingefallen ist und habe mich jetzt an die Zeit von vor 10 Jahren erinnert. Damals war schon der Punkt, dass, ich glaube, es war ein asiatischer Hersteller, Elektroauto am Markt gebracht hat, das bidirektional geladen werden konnte oder halt B und entladen.
Genau. Ja.
Wo dann immer das Gerücht war, oder zumindest nicht das Gerücht, damals war es ein konkreter Punkt, wo die Leute gesagt haben, nein, das ist aber verboten, ein Auto bidirektional zu betreiben. Und vor kurzem habe ich irgendwo im Internet gelesen von einem österreichischen Verteilnetzbetreiber, der mit diesem Gerücht aufgeräumt hat, final, obwohl er es vor 10 Jahren eher schon gesagt hat, der gesagt hat, Elektroautos grundsätzlich bidirektional zu betreiben, ist uns absolut, ich sag mal, egal, beziehungsweise recht, ja, aber es ist auf jeden Fall nicht irgendwie verboten, ja, weil ein Elektroauto, das bidirektional betrieben wird, eigentlich genau das Gleiche ist wie eine Batterie, die auch am Haus, am Netzanschluss hängt. Ja. Ob die jetzt nur 4 Radeln hat oder nicht, ist denen, sag ich mal, egal. Ja. Und habe mich recht gefreut, weil ich mich erinnern kann, vor 10 Jahren eben schon haben wir die Gespräche gehabt, wenn man sich da das eine oder andere Projekt schon angeschaut haben, was aber dann aus ökonomischen Gründen nicht umsetzbar war, weil diese bidirektionale Ladeeinheit einfach so extrem teuer war. Das hat sich vielleicht mittlerweile geändert, aber ich freue mich, dass die Netzbetreiber das auch mittlerweile proaktiv angehen und das nach außen tragen, dass es eigentlich für sie überhaupt kein Thema ist. Ja.
Und was sich durchs neue Stromgesetz jetzt geändert hat, wenn da auch manchmal gesagt wird, bidirektionales Laden wird möglich, dann eben möglich, was bisher auch schon, es wird nur jetzt in Österreich ökonomisch sinnvoller, weil, wie es in Deutschland schon ist, mit dem neuen Stromgesetz für die Batterie quasi gilt, dass man immer doppelt Netzgebühren zahlt, also nicht beim Beladen und beim Entladen nochmal, und damit wird es natürlich sofort ökonomisch auch sinnvoller.
Das sind jetzt genau diese Rahmenbedingungen, die jetzt peu à peu halt umgesetzt werden, um den Rahmen zu schaffen, dass die technischen Möglichkeiten, die vielleicht vor 10 Jahren auch schon bestanden haben oder in dem Fall konkret ja bestanden haben, auch ausnutzen zu können, weil sie, genau wie Sie sagen, ökonomisch einfach dann entsprechend erleichtert wird oder besser passt.
Sie haben jetzt viel sagen gesagt schon, die viel zu tun haben mit neuen Flexibilitäten im Stromsystem. Und ich habe ja auch schon gesagt, das neue österreichische Stromgesetz ermöglicht da wahrscheinlich was. Das sind jetzt einmal die Regeln, die Spielregeln, die es dafür gibt. Aber wie sehen Sie das in der Praxis? Wie weit ist das Stromsystem eigentlich, um diese Flexibilitäten auch alle optimal zu nutzen oder zu ermöglichen? Sind da die Netzbetreiber schon weit genug oder braucht man da noch irgendwo Verstärkungen?
Also meiner Wahrnehmung nach, und ich bin jetzt nicht, also für die CCE ja nicht nur am österreichischen Markt unterwegs, momentan eigentlich ein bisschen mehr woanders, aber
aber eigentlich, was das betrifft, ganz gut sein müsste, oder? Der österreichische Markt.
Ja, genau, das wollte ich gerade sagen.
Wenn ich denke, wir haben eine Smart-Meter-Ausrollung von irgendwie deutlich über 90%, weit mehr als Deutschland.
Also im Verhältnis mit anderen europäischen Ländern kann man durchaus festhalten, und das ist auch meine persönliche Wahrnehmung, auch wenn jetzt sehe ich, wie sie also mal als passiver Beobachter in manchen Belangen einfach die Netzzugangsbestätigungen im Wortlaut ändern oder welche Sachen dort mittlerweile anders angeführt werden wie vor 10 Jahren. Ja. Da merkt man, da tut sich was in eine Richtung, die definitiv in die richtige Richtung geht. Geschwindigkeit kann man dann immer wieder ein anderes Thema, aber inhaltlich glaube ich schon, dass man auf der Infrastrukturseite da einmal in die richtige Richtung geht. Die Geschwindigkeit ist dann das andere. Ne? Und da kann es ja manchen nicht immer schnell genug gehen und die anderen kann es ein bisschen langsamer gehen, aber das ist halt dann ja ein gesamtgesellschaftliches Abwägen.
Die Geschwindigkeit heißt jetzt die Geschwindigkeit beim Netzzugang. Also wenn man.
Nein, die Geschwindigkeit, Entschuldigung, ich habe mich vielleicht nicht klar ausgedrückt, die Geschwindigkeit von systemischen Anpassungen generell. Netzzugang tatsächlich ist ein gutes Beispiel, ist dann eins, wo wir auch gesehen haben, vor 2020 haben wir einen Netzzugang teilweise in einer Woche bestätigt bekommen, wenn es möglich war. Ja. Und vor 3 Jahren hat es dann einmal Monate gedauert, ja, wo man sieht, okay, Auslastung auf der einen Seite, also die Anfragen waren hoch, aber die Strukturen bei den Netzbetreibern waren vielleicht dafür so viele Anfragen nicht ausgelegt. Ne? Und dann ist das System ein bisschen in Straucheln gekommen, was mittlerweile auch wieder schneller geht, soweit ich informiert bin. Aber
wir haben natürlich auch das Thema, weiß ich nicht, wie das in anderen Ländern ist, in Österreich weiß ich es, aber wir haben natürlich das Thema Netzzugangsanträge quasi auf Verdacht, gerade auch auf der Erzeugerseite.
In den größeren
also Segmenten. Also da sage ich irgendwie, ich hätte die Möglichkeit, dort vielleicht ein Windrad hinzustellen. Ich habe das überhaupt noch nicht genehmigt, aber ich beantrage mal den Netzzugang, weil ich weiß eh nicht, wie schnell ich den kriege. Und ich weiß auch nicht, noch nicht, ob mein Windradprojekt wirklich was wird. Und ich glaube, bei Speichern ist es auch so. Oder? Ich glaube, wir haben Ansuchen für Netzzugänge von Speichern in Österreich, die ein Vielfaches dessen sind, was wir je als Speicher realistisch brauchen werden.
Habe ich auch gehört. Glaube ich auch, weil es in jedem anderen Land genauso ist. Ja. Ja, mit vielleicht ein paar Ausnahmen oder in reduzierteren Ausmaßen, am Beispiel jetzt in Italien, das unser größter Markt ist aus der CC-Sicht, wo du einfach für die Bestätigung deiner Anfrage ja, einfach schon verhältnismäßig viel Geld hinlegen musst. Ja, also jetzt nicht im privaten Haushalt, sondern im Großanlagenbau, ja, oder bei den Großanlagen. Und dann einfach
Schritte. Nur um da jetzt niemanden zu verwirren oder zu verunsichern, meine private Batterie für daheim, wenn ich schon eine Solaranlage habe und eine Batterie dazu machen will, das geht einfach, oder?
Also muss man anzeigen.
Ja, aber da warte ich nicht wochenlang auf eine Bestätigung vom Netzbetreiber.
Das regeln dann die Verteilnetzbetreiber da bin ich jetzt nicht drin, wie das bei jedem unterschiedlich geregelt ist, aber an sich ist das meistens nur anzeigepflichtig, weil der Netzbetreiber wissen muss, welches System da am Anschlussobjekt hängt.
Das, also, was wir gerade gesprochen wollte haben. Ich jetzt nur noch mal klarstellen, dass man jetzt weiterreden über Großprojekte und sich der Private keine Sorgen machen muss über das, was wir jetzt noch reden.
Ja? Genau, bei uns ging es jetzt nur um die großen Projekte und dort eben das Beispiel Italien, wo wenn jemand einen Netzzugang beantragt, weil er denkt, er kriegt das Grundstück dazu, wo er den Netzzugang haben will, dann muss er gleich einmal beim Netzbetreiber eine verhältnismäßig große Geldsumme hinterlegen. Ja. Und einer, der sich nicht sicher ist, dass er das Grundstück auch kriegt, der wird das nicht machen. Und in anderen Ländern ist es so, man beantragt einfach mal Netzzugänge Ende nie und dann schaue ich, ob ich das Grundstück kriege. Ja. Was natürlich für den Netzbetreiber ein Horror ist, ja, weil die haben ja Pflichten, also gesetzliche Vorgaben, mit diesen Anfragen umzugehen. Ja, und dann reicht einer halt, ich sage jetzt einmal, 1000 Anträge ein, oder ist egal wie viel, aber sehr viele, und wartet dann einmal ab, ob er die Zusage kriegt, und dann kümmert er sich vielleicht erst ums Grundstück.
Ach so, weil er halt auch wartet, wo kriege ich schnell mein Zugang zum Netz, weil so genau. Das hängt dann halt auch von den jeweiligen Ausbauplänen der Netzbetreiber ab, wo sind die Leitungen stark genug,
zum Beispiel,
genau. Wo gibt es ein Umspannwerk oder wo ist ein neues Umspannwerk geplant.
Und das ist halt, sagen wir, aus einer systemischen Sicht ist das halt nicht super, ne? Weil dann müssen die Netzbetreiber, sagen wir jetzt als Beispiel, 100 Anträge bearbeiten, ja, sagen dann zu oder ab. Und dann, also 100 Anträge von einer Partei, ja, und dann kommt diese eine Partei, dort kriege ich was, passt, und jetzt versuche ich das Grundstück zu kriegen. Ne? Und dann sagt der Grundstückseigentümer, interessiert mich gar nicht. Ja. Dann waren diese 100 Anträge beim Netzbetreiber eigentlich alle für die Wurst.
Und der hat aber halt in seiner Ausbauplanung fürs Netz halt auch gedacht, okay, da gibt es ein Interesse, dort
sollte ich was tun. So, das kommt dann noch dazu.
Ja.
So, genau.
Also das kommt dann noch dazu.
Das macht es tatsächlich schwierig. Das macht es wirklich schwierig. Und, also wir sehen es halt einfach aus einem europäischen Vergleich, dass halt in jedem Land das alles ein bisschen anders gehandhabt. Andere Länder haben auch teilweise zentralere Organisationen, um solche Anfragen grundsätzlich zu bearbeiten. Ja, wie in Österreich, aber in Deutschland ist es sehr dezentral. Ne? Das hat historisch auch so, hat sich so entwickelt, wie dem auch sei. Auf jeden Fall ist das, ja, kann das eine Herausforderung sein. Ja? Und man muss das ein bisschen, glaube ich, aber das ist ja auch in Österreich jetzt am Weg in die Richtung, dass man da, sagen wir, dem absoluten Glücksrittertum ein bisschen den Wind aus den Segeln nimmt.
Ja, ja, finde ich spannend, den Zugang da auch zu haben, mit einer gewissen quasi Anmeldegebühr schon zu steuern, dass man es nicht zu sehr auf Verdacht macht. Und was die generelle Planung betrifft.
Da gibt es halt dann auch wieder, Entschuldigung für die Unterbrechung, ja, da gibt es dann auch wieder, ne, Vor- und Nachteile von dem. Ne, weil natürlich da, wenn jetzt einmal ein Projektentwickler, so wie das ja auch machen in Italien als Beispiel oder in anderen Ländern eben, institutionell, ein großes Unternehmen kann sich diese Anzahlungen leichter leisten, wie zum Beispiel, ich sage jetzt mal, ein gut vernetzter lokaler Bürger, der sagt, ja, jetzt entwickeln wir mal ein größeres Projekt.
Über Energiegemeinschaft.
Für meine Gemeinde oder was. Beispiel, und dann beantragt er den Netzzugang und sagt, der Netzbetreiber sagt, ja, da musst du jetzt einmal, sagen wir, weiß ich nicht, ein paar 10.000 Euro hinlegen. Ne? Das ist dann natürlich suboptimal, aber obwohl diese als Beispiel jetzt, ja, ich weiß nicht, ob dann differenziert wird in Zukunft, da bin ich jetzt nicht tief genug in der Materie, aber das ist dann so ein Nachteil, der sich vielleicht ergeben könnte, ja, wo man sagt, naja, eigentlich will man den Keim jetzt in der Gemeinde oder im Dorf XY auch nicht gleich ersticken, ja, man will eigentlich nur denen, die von irgendwo herkommen, hunderte Anträge stellen, das will man ein bisschen eindämmen. Ja. Aber das kann dann so möglicherweise ein unangenehmer Nebeneffekt sein, der dann dazu führt, dass der Herr oder Frau in dem jeweiligen Dorf, die da die Initiative ergreifen, sagen, boah, wieso werden diese, ich sage jetzt irgendwas, 50.000 Euro aufbringen. Ja. 50.000 Euro nur als Beispiel jetzt. Ja. Aber einfach viel Geld im Verhältnis für einen Privaten. Das lässt sich ja überkommen, aber muss sich da entwickeln. Ne.
Aber jedenfalls spannender Hinweis, dass es da in anderen Ländern unterschiedliche Zugänge gibt, wie man das organisieren kann.
Und in Italien haben wir einen Ansprechpartner für alle Netzzugänge.
Und was das betrifft, da ist ja die Position von Ecolution, glaube ich, inzwischen klar und bekannt, dass wir glauben, dass 114 Netzbetreiber für das kleine Österreich in einem ohnehin monopolisierten Markt und stark geregelten Markt nicht sonderlich sinnvoll sind und dass wir glauben, dass wir da in einer gesamtheitlichen Planung schon effizienter sein können, wenn das ein bisschen weniger Player zumindest sind oder vielleicht doch nur einer. Ich will eines noch fragen, weil das halt im Zusammenhang mit Photovoltaik jetzt über Jahre Thema war und auch bei Batterien immer Thema ist, das Thema Förderungen. Photovoltaik fördern wir ja oder haben wir zumindest gefördert, sogar doppelt, einerseits die Investition in Anlagen, andererseits aber auch, indem man quasi einen fixen Preis für die Abnahme von Überschussstrom garantiert hat. Also das Geschäftsmodell Photovoltaik war halt schon sehr stark auch ausgerichtet auf Förderungen. War das sinnvoll? Ist das immer noch sinnvoll? Braucht es diese Förderungen jetzt auch im Batteriebereich?
Also die erste Frage, war es sinnvoll? Ich würde sagen, ja, es war definitiv sinnvoll. Heute kommt ein bisschen darauf an, was man jetzt als System Österreich oder Europäische Union, aber in dem Fall Österreich, was man eigentlich bewirken möchte. Ja. Und ich glaube, dass es auf der einen Seite eine Herangehensweise geben kann, da bin ich jetzt aber wirklich auch nicht der aller, also nicht der Experte im Detail, die auf Förderungen dieser Art und Weise, wie wir es jetzt gerade beschrieben haben, verzichtet, muss aber dann anders Rahmenbedingungen geschaffen werden, dass sich so eine Technologie weiter entwickeln kann. Das ist ja momentan nicht da. Und wenn man fördert, ja, dann hat das ja bestimmte Konsequenzen. Also wenn ich jetzt sage, ich fördere ganz banal jede Kilowattstunde, die eingespeist wird, mit einem bestimmten Betrag, was ja für die Erzeuger, die man incentivieren will, dass sie diese Energie produzieren, auf jeden Fall eine super Sache ist. Ja. Nämlich auch wegen Investitionssicherheit, Finanzierung, da hängt ja viel dran.
Ja, ja klar, der Businessplan, den genau. Die Bank natürlich braucht, genau. Da ist damit relativ genau. Easy. Ja.
Gleichzeitig kommt es halt dann schon dazu, dass die Negativ-Strompreis-Events mit Sicherheit mehr werden, ne? Weil uns als Erzeuger, also wenn ich jetzt einmal die Perspektive der CCE einnehme, wir produzieren halt dann zum Mittag die Kilowattstunden oder Megawattstunden, werden dafür vergütet. Ob es dann negativ Strompreise gibt oder nicht, ist uns einmal aus dieser Erzeugerperspektive ja. Wurscht. Ne? Auf der anderen Seite braucht es halt dann irgendwie Flexibilisierungsmaßnahmen im System, und das sind das, was ich gemeint habe, wenn man das fördert, was ich grundsätzlich als gut finde, dann muss man auch den Raum schaffen, peu à peu, dass das System so aufgesetzt ist, dass es mit diesen flexiblen Assets umgehen kann. Ja, weil dann erst kann ich zum Beispiel Preisanreize bieten für Marktteilnehmer und sagen, hey, wenn der Strom richtig günstig ist, in der und der Stunde oder Viertelstunde sogar, ja, dann schicke ich da ein Signal und dann kannst du die Maschine XY aktivieren zum Verbrauchen und kriegst sogar Geld dafür. Ja. Und solche Maßnahmen müssen eigentlich einhergehen. Ja. Nicht, dass ich dann ein System habe oder ein Netzsystem, nicht, dass jetzt in Österreich so wäre, aber generell, das, sagen wir noch, mit dieser Flexibilität nicht umgehen kann oder mit dieser Volatilität. Und auf der anderen Seite schiebe ich aber schon voll rein, ja, aber ich bringe es eigentlich nicht weg, die Energie. Ja. Das war dann suboptimal. Ob die Energie dann über die verbrauchseitige Steuerung oder Incentivierung der Verbräuche umgesetzt wird, also das Verbrauchen dieser Energie, die da produziert wird, unter Tarifen oder unter Einspeiseförderungen, oder ob es Speicher gibt, die diese Brückenfunktion übernehmen, sei mal dann dahingestellt. Ne? Und wahrscheinlich ist wieder wie immer eine Maßnahme aus mehreren Lösungen, ne, die da greift. Ja.
Es kommt wieder darauf hinaus, dass wir einfach ein bisschen mehr Flexibilität im ganzen System brauchen und eigentlich möglichst, um den Begriff noch zu nehmen, ich glaube, wir haben ihn noch gar nicht verwendet, obwohl er so berühmt ist in Österreich in den letzten Wochen, möglichst netzdienliches Verhalten von allen Beteiligten zu erreichen.
Genau, und ich glaube da, und das ist auch eine Diskussion in Deutschland, die gerade, sagen wir, sehr aktiv ist in der Szene zumindest. Dort wird immer geredet von System und Netzdienlichkeit. Was ist das überhaupt? Was ist das System? Ja, was ist das Netz? Frequenz ist das eine. Die Frequenz muss für alle unsere Verbraucher und auch für die Erzeuger einen bestimmten Bereich haben, also 50 Hertz plus minus. Und dann das Netz vor Ort, Engpässe, die sich ergeben können am Umspannwerk oder an irgendwelche Trafostationen etc. Oder Verteilstationen. Das müssen wir uns wirklich überlegen, was das eigentlich heißt, ja, und was wir da wollen. Ja, nur dann, glaube ich, können wir da auch erfolgreich sein auf dem Ende.
Sehr gut. Ja, über den Netzausbau schaffen wir es jetzt nicht mehr zu reden, leider. Aber der ist natürlich auch ein Thema, der, glaube ich, in allen Ländern und auch in Österreich ein Riesenthema ist und eine riesen Herausforderung noch.
Ich glaube, was ich da noch kurz anmerken darf, wie Sie es vorher erwähnt haben, mit der Flexibilität. Ich glaube, diese Flexibilität, die wir ins System bringen müssen, ja, müssen wir im ersten Schritt oder parallel zumindest auch bei uns in jedem individuellen Kopf verankern. Ja. In Europa haben wir teilweise, und nicht unbegründet, wenn man sich die Historie anschaut, jetzt die letzten Jahrzehnte war ja alles sehr stabil und da war ja teilweise überhaupt keine Dynamik, also je nach Perspektive und so, was man gewohnt ist, aber wirklich sehr wenig oder keine Dynamik im Gesamtsystem Europa. Ja. Jetzt werden wir ein bisschen herausgefordert von diversesten Umständen, ein bisschen oder ein bisschen mehr, und wir müssen es schaffen, privat ein bisschen flexibler zu werden, glaube ich. Ja. Was heißt Sicherheit? Ja. In allen Belangen, ja, und uns schneller auf neue Umgebungsbedingungen einstellen. Ja. Das müssen wir aber neu lernen, das haben wir verlernt, glaube ich, die letzten Jahrzehnte. Oder haben es zumindest nicht trainiert, diese Fähigkeit. Und das Gleiche gilt dann natürlich auch fürs Gesamtsystem. Ja. Das ist die eine Seite. Aber das ist halt was, das wir wirklich uns antrainieren müssen wieder.
Und beim Strom hat es einfach den Bedarf nicht gegeben, muss man sagen, weil Strom, also jetzt für meine Lebenszeit gesprochen, Strom war da und Strom war halbwegs günstig. Also niemand hat sich Gedanken machen müssen über Strom. Genau. Ja. Also Themen, die uns jetzt die Jahre beschäftigen, waren einfach jahrzehntelang keine. Ja. Genau. Wann soll ich Strom verbrauchen? Wo kriege ich den Strom her? Sollte ich meinen Anbieter wechseln, um einen besseren Preis zu kriegen? All das sind ja Fragen, die haben sich ja jahrzehntelang nicht gestellt.
Genau das habe ich gemeint. Ja.
Und damit kommen wir vielleicht zum Abschluss auch so in Richtung eines Zukunftsbildes, oder? Sie haben schon ein paar Mal jetzt angesprochen, wie es früher war und was sich entwickelt hat und wieso, was Sie vor 10, 12 Jahren schon gesehen haben. Schauen wir noch viel weiter vielleicht mal in die Zukunft und sagen Sie vielleicht, wie aus Ihrer Sicht im Jahr 2050, wenn Europa ja dann klimaneutral ist, wie im Jahr 2050 unser Stromsystem ausschauen wird.
da muss ich nur dazu sagen, Strom und Energie. Ne? Also ich glaube, wir können Strom jetzt nicht wirklich trennen vom Rest. Wir müssen das ganze Energiesystem denken. Wir werden, glaube ich, auch das Thema Ernährung mit in das Thema Energie einfließen lassen müssen. Ja? Mehr als wir es heute tun, ja? Weil Ernährung, Lebensmittelproduktion einen sehr, sehr hohen Einfluss hat auf unser tägliches Tun und Wirken. Und das ist ja die primärste Energieform, die wir eigentlich konsumieren als Menschen. Zuerst muss ich mal essen, dass ich überleben kann, dann heizen und so weiter. Und wie ich es vorher schon angedeutet habe, werden wir einen Mix brauchen aus unterschiedlichen Ansätzen über die Netzebenen hinweg, ja, auf der einen Seite, und auch zwischen den urbanen und ländlichen Räumen. Ja. Persönlich glaube ich, dass sie am Land einfach nur wegen der Flächenverfügbarkeit einmal die Photovoltaik natürlich viel leichter tun wird, über die Beanreizung oder über die systematische Ausrollung von Möglichkeiten, wo man einfach über den Preis Anreize schaffen kann, wird sie da noch einiges tun. Ich glaube, dass 2050 die Photovoltaik nur eine viel dominantere Rolle haben wird, gepaart mit Flexibilisierungsmöglichkeiten, Speicher jetzt mal ganz pauschal gesagt, und dass wir sehen werden, die positiven Effekte von der Lebensmittelproduktion auf die Stromproduktion in dem Segment Photovoltaik. Ja, es gibt in Österreich, aber auch nur weiter im Süden, die Themen Agrivoltaik, wo wir uns peu à peu weiter integrieren müssen, glaube ich, als Europa, weil wir die Flächenverfügbarkeit in dem Ausmaß einfach bei uns schwieriger ist wie anderswo.
Also das Thema, das bei uns diskutiert wird mit dem Begriff Flächenkonkurrenz.
Korrekt.
Nämlich Energie, ja. Stromerzeugung oder Lebensmittelerzeugung, einfach gemeinsam zu denken und beides zu machen. Es gibt ja von euch ein Projekt in Österreich, denke ich schon, oder?
Genau, gibt es von uns ein Projekt, da gibt es auch andere Projekte, aber generell ist es genau das Thema. Ja? Also nebeneinander oder miteinander, wenn nebeneinander oder wenn miteinander, dann auch wieder auf der Verbrauchsseite, auf der Lebensmittelseite, was brauche ich wirklich? Ja? Muss ich das wirklich konsumieren oder auch nicht? Ja? Also ich würde da kaum zu nahe zu treten, aber einfach der Konsum oder die Produktion von tierischen Lebensmitteln ist einfach extrem energieintensiv. Ja. Es geht beim Düngen los und hört beim Kühlen und dann beim Kochen auf sozusagen. Ja. Und das müssen wir uns einfach überlegen, was man da, einfach ist leicht gesagt, es ist extrem schwierig eigentlich, ja. Aber es ist ein Teil der Lösung und wir können nicht die Lebensmittel außen vor lassen, wenn wir über Energie reden. Ja, das ist meine Meinung, das ist ganz wichtig.
Also das Energiesystem oder das Energiethema noch ganzheitlicher gedacht, als man es meistens tut, nämlich auch in dem, was man gemeinhin dann als Kalorien bezeichnet, also das, wie der menschliche Körper eigentlich die Energie
braucht. Und wir sehen es halt auch, wenn es darum geht, grüner Wasserstoff, ja, wozu braucht man es? Ja, und da geht es Düngen. Ja. Wasserstoff, könnte ich Dünger herstellen? Ja. Wie viel Dünger brauche ich? Kommt darauf an, wie viel das ich anbauen will. Wie viel will ich anbauen? Kommt darauf an, wie das ich Fleisch ist oder Gemüse ist, etc. Und das ist die eine Seite, wo einfach die Verquickung von Energie mit der Gas, also Energie und der Lebensmittelwelt omnipräsent ist. Zumindest bei denen, die sich auskennen. Bei der Bevölkerung vielleicht weniger, weil es nicht so, weil es einfach kein wirklich bekanntes Thema ist. Und auf der anderen Seite natürlich mehr, vielleicht ein bisschen öffentlichkeitswirksamer, der Kontext mit, wo Firmen oder Projektentwickler, die Photovoltaikprojekte entwickeln, halt einfach beim Bauern oder beim Flächenbesitzer, das sind halt oft Landwirte, an der Tür stehen und der Landwirt sagt, nee, Strom kann ich nicht fressen. Ne? So ungefähr. So. Und da ist auch dieser Konflikt da. Und das müssen wir, idealerweise gibt es da einen gesamtheitlichen Plan dafür, wie wir damit umgehen wollen.
Ja, ja, vielleicht kann dieser Podcast auch ein Anstoß sein, hier über Themen nachzudenken, über die vielleicht noch weniger nachgedacht wird. Und damit sind wir am Ende dieser Ausgabe von Ökologisch, dem Podcast von Ökolution. Wir freuen uns wie immer über eure Rückmeldungen, über Kommentare. Gebt uns Sterne in eurer Podcast-App, empfehlt den Podcast vor allem gerne auch weiter und sagt uns auch, wenn ihr Themen habt, die euch für nächste Ausgaben interessieren. Ihr könnt uns per E-Mail schreiben oder auch einfach bei den entsprechenden Postings zum Podcast kommentieren. Lieber Stefan Lindner, vielen Dank für das spannende und informative Gespräch, für Ihre Einblicke und Einschätzungen. Danke, dass Sie heute bei uns waren.
Danke ebenfalls für die Möglichkeit.
Und liebe Hörerinnen und Hörer, ständig aktuelle Infos von Ecolution gibt es auf unseren Social-Media-Kanälen. Ihr findet uns auf LinkedIn, Instagram und TikTok. Folgt uns dort gerne, liked uns, kommentiert, gebt uns Rückmeldungen zu dem, was wir so posten und diskutiert mit uns. Wir freuen uns auch über Informationen und Fragen per E-Mail. Wir informieren auch gern über E-Mail. Dazu könnt ihr euch auf unserer Homepage anmelden. Und damit bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Wachstum, Standort, Klima zusammengedacht.
Dieser Podcast wird produziert von Stefan Tesch.